richtig ausgespielt und an die Wand gedrückt wurden sie seit langem nicht mehr. Das ist, glaube ich, das Positive, dass also diese Formkurve stimmt. Nur 2 Gegentore in den letzten 4 Spielen. Die Punktekurve, die muss wieder ein bisschen anziehen, denn die Konkurrenz rückt dem HFC in kleinen Schritten auf die Pelle. Aber insgesamt machen diese letzten 4 Spiele, wenn wir die betrachten, doch Mut, dass der Klassenerhalt zu schaffen ist.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Der Badkurvenversteher meldet sich zurück mit einer neuen Ausgabe. Es ist die Woche nach der knappen Niederlage in Münster beim Team der Stunde in der dritten Liga. Darüber werde ich, Marius Rudolph, gleich ausführlich mit meinem lieben Kollegen Stefan Weitling sprechen. Hallo Stefan.
Guten Morgen, Marius.
Ja, Stefan, außerdem werden wir natürlich auch noch auf das Heimspiel gegen Freiburg 2 vorausblicken. Und am Ende der Folge verraten wir euch noch, welcher Spieler denn nächste Woche im Podcast zu Gast sein wird. Es lohnt sich also bis zum Schluss dran zu bleiben, so ein kleiner Teaser.
Da bin ich aber gespannt, Mensch. Ich bin richtig aufgeregt, Mann. Können wir das nicht gleich voraushauen?
Na gut, du weißt schon Bescheid. Für dich wird es nicht ganz so spannend, aber für alle anderen hoffe ich, dass sie sich drauf freuen. Wir nehmen auf am Dienstagvormittag. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Für die Profis vom HFC ist jetzt so langsam auch das Wochenende vorbei. Bisschen verspätetes Wochenende nach dem Spiel am Samstag in Münster hatten die am Sonntag und dann auch gestern noch frei. Die erste Trainingseinheit ist heute am Dienstagnachmittag um 15 Uhr. Meinst du, der Frust sitzt bei den Spielern noch tief, dass es nicht für mehr als die Niederlage, die 0-1-Niederlage in Münster gereicht hat?
Naja, ich kann ja nicht in die Köpfe gucken. Also ich glaube, dass es nicht mehr ganz so krass sein wird wie noch am Samstag. Da war die Enttäuschung doch sehr groß. Ich habe noch mit Marian Unger gesprochen. Der hat das ja auch miterlebt auf der Rückfahrt im Bus. Also da war die Stimmung schon im Keller, weil die Mannschaft natürlich auch einen gewissen Anspruch an sich selbst hat und genau weiß, dass ein Punktgewinn absolut im Bereich des Möglichen gewesen ist. Und ja, wenn man dann einfach schaut, wie die Niederlage zustande gekommen ist, war das schon sehr, sehr ärgerlich. Man hat ja 2-mal gewonnen, man hat gehofft, dass man eben so eine kleine Serie ausbauen könnte mit einem Punktgewinn mindestens in Münster, der war drin, hat am Ende nicht geklappt und deshalb ist schon die Enttäuschung da, aber ich war ja auch oft beim Training und ich merke das ja auch, sowas ist dann relativ schnell wieder aus den Köpfen, weil es ja jetzt auch nicht, keine Ahnung, ein Ausscheiden im Landespokal war, wie damals bei André Meyer gegen Wernigerode, das saß also wo ich noch in der Woche tief, aber das war jetzt die Niederlage gegen das Team der Stunde, du hast es angesprochen, die haben zum 5. Mal in Folge gewonnen, sind das beste Team 2024, 10 Spiele nicht verloren, zu Hause noch nicht verloren in dieser Saison. Also das ist dann doch irgendwo zu verarbeiten, glaube ich.
Also kurz paraphrasiert, Sreto Ristić hat nach dem Spiel gesagt, es war eine ordentliche Leistung, aber eben nicht gut genug. Also so würde ich es jetzt mal deuten, das, was er gesagt hat, das war nicht exakt der Wortlaut. War es aus deiner Sicht deshalb dann auch eine verdiente Niederlage?
Ja, verdient ist ja immer so ein bisschen dehnbar, so ein Begriff. Also ich würde eher sagen, es war eine unglückliche Niederlage. Denn dieses Mal liefen die entscheidenden Situationen gegen den HFC. Das Gegentor, da sprechen wir sicherlich gleich drüber. Dann der Lattenkopfball von Baumann, hätte direkt der Ausgleich sein können. Dann das abgepfiffene Tor, kurz vor Schluss können wir auch nochmal diskutieren. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass das Positive überwiegt. Und zwar hat man gesehen, der HFC kann verteidigen. Das ist, glaube ich, die große Lehre. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, vor ein paar Wochen gegen Sandhausen, da haben sie ähnlich defensiv agiert, haben aber richtig Probleme hinten gehabt, haben teilweise gewackelt, konnten sich kaum befreien. Gegen Münster war das deutlich besser. Der HFC hat sich die beste Offensive der Liga gut vom Hals gehalten. Man hat eine Strategie gefahren, so Safety first, und das ist auch wirklich aufgegangen. Keine klaren Torchancen zugelassen von Münster. Man hat es ja auch bei den O-Tönen, bei den Interviews nach dem Spiel gehört von Münster. Da war eine große Erleichterung da über diesen Arbeitssieg. Also viel Gutes, aber eben ein dummes Gegentor.
Ja, genau, auf dieses Gegentor wollen wir jetzt mal schauen. Das 0-1, 55. Minute durch Grodowski, keine große Überraschung, ne? Das ist schon das 14. gewesen für ihn jetzt. Ausgangspunkt war ein verunglücktes Dribbling von Nico Hug auf der linken Seite, der Pechvogel des Tages, so ein bisschen erst das Gegentor eingeleitet und dann später hat er sich ja auch noch seine 5. gelbe Karte abgeholt.
Ja, ich habe es mir nochmal ganz genau angeschaut. Also es war, glaube ich, gar nicht der Fehler von Nico Hug. Also positiv erstmal seine Balleroberung. Der macht das sehr gut, stellt seinen rechten Fuß rein, unterbindet sozusagen die Hereingabe des Münsteraners, holt sich so den Ball und dann startet er zeitgleich mit Geirat nach vorn. Die beiden sind sich so ein bisschen uneins, behaken sich fast schon ein bisschen, weil sie wirklich parallel nebeneinander laufen. Und dann kommt eigentlich der Ball von Geirat. Er legt ihn zu weit vor. So habe ich es zumindest in der Zeitlupe Frame für Frame analysiert. Und Nico Hook kommt da nicht mehr ran. Man muss auch sagen, perfektes Gegenpressing von Preußen Münster. Super Grätsche. Also der Ballverlust, der tat richtig weh. Aber was noch mehr weh tat, ist dann die Verteidigung gegen den Torschützen Grodowski. Wenn man sich das anschaut, Standbild der HFC in 6:1 Überzahl. Zwischenzeitlich war es sogar ein 7:1. Also da muss einfach vehementer auf Grodowski gegangen werden. Lofolomo, der zögert so ein ganz klein bisschen. Da muss er einfach rausstürzen. Das ist meine Meinung, weil er einfach dann den Torschützen vielleicht ein bisschen stören kann. Genauso auch beim Ballverlust. Die Rückwärtsbewegung von Besar Halimi, die ist da, aber sie ist nicht forsch genug. Also aus meiner Sicht hätte er einfach schneller mit zurücksausen müssen, um sich dann vielleicht noch mit einer Grätsche irgendwie in den Pass hätte werfen können, da fehlte nämlich auch nicht viel. Also insgesamt war das natürlich ein toller Abschluss von Grodowski. Ein Kontakt, Bums war er drin. Marian Unge hat auch seinen Schützling Schulze, Philipp Schulze, freigesprochen von der Schuld. Er sagt, es gibt Bälle, die kann man noch um den Pfosten wickeln, wenn man dran ist. Schulze ist ja dran, aber der war so platziert, der kam so wuchtig, so schnell. Da trifft Philipp Schulze keine Schuld. Das war so ein bisschen wie im Hinspiel. Da gab es auch ein, zwei Szenen, da hatte Halle eine gute Präsenz um den Spieler von Münster. In diesem Fall war es Grodowski, der Torschütze, und da funktioniert einfach nicht das Abwehrpressing. Da hätte man also, wie gesagt, rausrücken müssen, ihn stören müssen. Die Überzahl war da. Und das hat ja auch, also der Ballverlust ist blöd, keine Frage. Man hat aber gesehen, dass der HFC nach wie vor mit Vernunft gespielt hat, also nicht planlos nach vorne gestürzt ist, sonst wären halt nicht 6 Rote noch im eigenen Strafraum verblieben. Also dumm gelaufen.
Ja, und wie du gesagt hast, da hat Münster die große Klasse, die sie haben, dann auch ausgespielt. 89. Minute hatte der HFC dann den Ball mal im gegnerischen Tor untergebracht. Du hast es vorhin schon erwähnt. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich den Namen sagen muss. Du hast mir letzte Woche erklärt, wie man ihn richtig ausspricht. Ich versuch's mal. Aljas Zazar, hast du, glaube ich, gesagt.
Ja, genau. Also perfekt ist es, glaube ich. Also Aljas ist richtig und dann Zazar.
Okay. Zazar. Genau. Na gut, genau. Per Kopf nach einer Ecke von Tunay Deniz. Noch bevor der Ball da im Netz landete, da wurde das Spiel aber schon vom Schiedsrichter unterbrochen. Wie hast du die Szene gesehen?
Ja, eine ganz harte Entscheidung. Also, Landgraf orientiert sich Richtung Lorenz, der dann fällt. Beide drücken leicht gegeneinander. Dann kommt die Ecke von Tunay Deniz und ja, Landgraf geht einen halben Schritt nach vorn und Lorenz fällt. Ich glaube, der will auch nur fallen. Der hat diesen Kontakt gesucht. Der Schiedsrichter hat wohl am Ende zu den HFC-Verantwortlichen gesagt, er hat jemanden fallen sehen, hat daraufhin sofort abgepfiffen. Und das meinte ich halt, auch eine Szene, die gegen den HFC gelaufen ist, hätte man nicht abpfeifen müssen. Es war kein klarer Schubser. Also Landgraf geht einfach nach vorne und Lorenz lässt sich da hinplumpsen, obwohl er eigentlich gar nicht hätte fallen müssen. Er nimmt diesen Kontakt halt an und dann ist es eben abgepfiffen, also blöd für Halle zum zweiten Mal.
Und ich fand, dieser Kopfball, also wenn du den gesehen hast, den hätte der Münsteraner Torhüter auch niemals gehalten.
Nee, also der war ja wirklich so platziert, gut platziert. Auf jeden Fall. Das wäre der Ausgleich gewesen. Hätte, wäre, wenn, Marius.
Na gut. Dann Dominik Baumann ebenfalls noch. Hätte, alles gut, das kriege ich hin. Dominik Baumann hatte auch noch 2 Großchancen, auch 2-mal per Kopf. Einmal früh im Spiel ging der Ball drüber, einmal recht spät ging er dann gegen die Latte. Genau. War der HFC abseits davon einfach dann doch zu harmlos und oder jetzt vielleicht die Münster-Defensive zu gut?
Ja, du machst es mir einfach, ne? Du bietest mir beide Varianten an. Ich glaube, ja, beide Multiple treffen Choice. Irgendwo ja. zu. Treffen irgendwo zu. Münster ist einfach extrem schwer zu knacken, das haben sie gemerkt. Die Hallenser, sie wollten auch nicht so viel Risiko gehen, hat man auch gesehen, bis zum Gegentor, waren wirklich vorrangig mit Abwehrarbeit beschäftigt, haben auf Konter gelauert, weil sie wussten, wenn Münster hinten gestaffelt steht, dann haben sie ein super Spiel, Positionsspiel, die verschieben klasse ihre Ketten da, lassen da wenig Platz zwischen den Räumen, auch die Halbräume sind gut abgeschirmt und deshalb war es schwer für Halle, das hat man gespürt. Am Ende haben sie ja dann Druck aufgebaut, nicht den ganz großen, aber da flatterten dann doch schon mal ein paar Flanken rein. Da kamen dann die Ecken als Standards. Aber insgesamt, klar, kann man generell sagen, natürlich war der HFC ein bisschen zu harmlos, aber das war auch, glaube ich, der Matchplan von Sri Turistic. Erstmal hinten sicher stehen und dann gucken, ob vorne was geht. Ist am Ende nicht aufgegangen.
Ja, Dominik Baumanns Vornamensvetter, Dominik Stecik, stand etwa eine halbe Stunde auf dem Platz. Wir hatten letzte Woche schon über ihn gesprochen, wurde in der zweiten Halbzeit wieder eingewechselt, ist aber jetzt zumindest für mich nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Trotzdem habe ich mich kurz gefragt, was wäre, wenn der jetzt noch beim HFC wäre? Wäre das einer, den du gerne gesehen hättest jetzt und einer, den der HFC vielleicht auch gut brauchen könnte in dieser Phase?
Schwierig. Also ich glaube, das ist sehr hypothetisch, weil er hat ja den Verein verlassen, hat ja den Vertrag sozusagen aufgelöst, wollte zurück nach Polen. Also Klar, ist ein anderer Spielertyp als Dominik Baumann, aber das ist ja jetzt wirklich, also ich glaube, in Halle traut ihm keiner nach, das muss man einfach so sagen. Er hat hier eine ordentliche Saison gespielt, hat ein paar Mal getroffen, auch ein gutes Spiel gemacht damals beim 5:2 gegen Aue, aber ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt beim HFC da jetzt groß in Erscheinung treten würde, da wäre ich sehr vorsichtig.
Ja, und immerhin hat er nicht getroffen, letzte Woche hat er ja noch das Tor geschossen, von daher ist das zumindest nicht passiert. Der HFC hatte wie schon gegen Lübeck und Dresden mit dieser sehr variablen Fünferkette gespielt. Du hast es gerade eben auch schon kurz angesprochen. Mhm. Das scheint jetzt auch ein Mittel zu sein, dass Retoristic sowohl gegen, naja, ich sag mal, überlegene als auch vermeintlich unterlegene Mannschaften einzusetzen. Wie gefällt dir das neue System des HFC? Also ich finde, bisher hat es ja ganz gut funktioniert und es scheint ja auch sehr variabel zu sein.
Ja, genau, das ist sehr variabel. Also eigentlich ist es ja eine Viererkette, aber im Spiel gegen den Ball rückt dann Jonas Niedfeld immer mal in die zentrale Innenverteidigerposition. Genau dann, wenn der Gegner auf die Außen spielt, hat man auch gegen Dynamo Dresden sehr gut beobachten können. Die haben ja versucht, jetzt ähnlich wie Münster, über ihre Außenstürmer, in dem Fall bei Dynamo war es Zimmerschied, jetzt Krodowski bei Münster, durchzukommen. Und wenn halt Niedfeld in der Zentrale steht, dann können die beiden anderen Verteidiger links und rechts neben ihm ein bisschen rausrücken und können sich gegenseitig helfen. Hat man ja gesehen, Zimmerschied wurde von Harlang und Lofolomo bearbeitet und hat in dem Spiel auch die wenigsten Dribblings gemacht in dieser Saison für Dynamo Dresden, nämlich nur 2. Und ähnlich war es jetzt bei Krodowski, der auch immer wieder gut beackert wurde und auch ganz selten durchbrechen konnte, kann mich da gar nicht so richtig dran erinnern. Und deshalb hat das bislang sehr gut funktioniert mit dieser variablen Fünferkette. Das ist einfach einstudiert, Ball kommt nach außen, Niedfeld reiht sich ein und dann wird es verteidigt.
Und viele Fans, die waren vor dem Münsterspiel schon eher vorsichtig, habe ich so wahrgenommen, zumindest bei uns in der Bartkurvenversteher-Facebook-Gruppe. Da wird ja eigentlich immer auf Sieg getippt, wenn der HFC spielt. Und
wie viele, ich habe hier wieder daneben gelegen. Nee, habe ich
mit
nicht.
Dem Gegentor hast du.
Die letzten beiden Male habe ich ja richtig getippt. Sehr gut.
Naja. Also was ist das? Also die Tendenz war immer gut, genau. Sieg jeweils HFC. Aber was mir aufgefallen ist, also viele haben dann doch eher schon gesagt, naja, so ein Punkt wäre schon schön, ne? Also auch in dem Wissen, wie gut Münster die Saison ist. Lass uns trotzdem mal noch schauen, was wir noch Positives aus diesem Spiel mitnehmen können. Auch wenn das Ergebnis natürlich jetzt ja dann doch ernüchternd ist, kann man doch festhalten, dass die HFC-Defensive auch gegen Münster gut gestanden hat. Ne?
Das hatten genau, das haben wir schon. Das haben wir analysiert und man muss es ein bisschen in einen größeren Rahmen setzen. Wir müssen uns die letzten 4 Spiele anschauen. Da hat der HFC 6 Punkte geholt, 2 Gegentore nur gefangen. Eins war ein Standard von Julian Guttau gegen 1860 München. Jetzt dieses Tor, wo der HFC teilweise in der Vorwärtsbewegung war, also richtig ausgespielt und an die Wand gedrückt wurden sie seit langem nicht mehr. Das ist, glaube ich, das Positive, dass also diese Formkurve stimmt. Nur 2 Gegentore in den letzten 4 Spielen. Die Punktekurve, die muss wieder ein bisschen anziehen, denn die Konkurrenz rückt dem HFC in kleinen Schritten auf die Pelle. Aber insgesamt machen diese letzten 4 Spiele, wenn wir die betrachten, doch Mut, dass der Klassenerhalt zu schaffen ist.
Du hast die Konkurrenz schon erwähnt, wir gucken mal drauf. Duisburg hat bei Unterhaching verloren, das war ganz gut. Freiburg 2 gegen Lübeck gewonnen, das war auch noch die beste Variante für den HFC, auch wenn es dann für Florian Schnochenberg am Ende das ausbedeutet hat. Der wurde ja gestern dann entlassen. Allerdings müssen wir auch sagen, Mannheim hat bei Viktoria Köln gepunktet, hat jetzt nur noch 3 Punkte Rückstand auf den HFC. Und wenn man auch noch auf die Tordifferenz guckt, dann sieht man auch, okay, wenn der HFC verlieren sollte nächstes Wochenende und Mannheim gewinnt, dann zieht Mannheim auch vorbei, weil die haben jetzt noch das um ein Tor schlechtere Differenz, aber das hebt sich ja dann auf. Und Bielefeld hat auch gewonnen gegen Dortmund 2 und ist damit wieder am HFC vorbeigezogen. Also der HFC wieder zurück auf dem in Anführungszeichen geliebten 16. Tabellenplatz.
Das ist so dein geliebter Platz, oder wie oft du diesen 16. Tabellenplatz beschworen hast. Aber wahrscheinlich ist das deine Taktik, dass am Ende der 16. wird. Und ich glaube, die sind alle happy in Halle. Auch wenn die Vorstellungen vor der Saison und die Erwartungen ganz andere waren. Aber diesen 16. Tabellenplatz, den würde man sich, glaube ich, einrahmen, wenn es am Ende dazu kommt.
Ich glaube tatsächlich, man kann sich ja diese Verläufe angucken. Ich habe das letztens auch nochmal gemacht. Ich glaube, der HFC stand nur nach dem ersten Spieltag in der oberen Tabellenhälfte. Da auch gleich 4. oder sowas. Ich glaube, dann die restliche Zeit war es dann eher unten, aber ich gebe auch meine Prognose ab und sage auch, dieser 16. wird es am Ende werden. Und einige werden es gelesen haben. Die MZ schrieb, dass der HFC die Lizenzunterlagen für die Regionalliga Nordost eingereicht hat. Da ja noch nicht abzusehen ist, wie die Saison ausgeht, auch wenn ich jetzt schon gesagt habe, es wird der 16. Platz, war das ja aber eigentlich jetzt auch keine große Überraschung.
Nee, das ist eine Pflichtaufgabe für Thomas Sobotzik. Das ist einfach so, dass man da zweigleisig fährt, denn wir alle sind keine Propheten und wir versuchen immer mit ganz viel Hoffnung und Positivem da in diesem Badkurvenversteher vielleicht irgendwas zu bewirken für alle, die es mit dem HFC halten, aber wir können es natürlich auch nicht so beeinflussen. Und deshalb war das genau richtig, auch diese Unterlagen einzureichen.
Ja, überraschender fand ich dann die Zahlen, die die MZ im gleichen Artikel veröffentlicht hat. Demnach sollte der HFC in der dritten Liga bleiben, würde der Etat wohl um 600.000 Euro steigen. Das schreibt zumindest die MZ, auch weil im Sommer ein neuer Hauptsponsor kommen soll. Stefan, wer könnte das sein? Und vielleicht auch mal zu den Zahlen. Ich glaube, du hast dich nochmal umgehört. Was hast du denn beim HFC erfahren?
Genau, also der Verein hat diese Zahlen nicht bestätigt, war da auch ein bisschen echauffiert drüber, dass jetzt diese Summe kursiert, weil man natürlich weiß, man ist in Vertragsverhandlungen. Thomas Sobotzik führt Gespräche, hat uns auch bestätigt, mit allen Spielern, mit denen man verlängern möchte. Sicherlich auch mit denen, wo man weiß, es geht Richtung Ende entgegen, wo der Vertrag nicht verlängert wird. Und dann kann natürlich ein Berater dann doch so ein bisschen vielleicht so zu der Überlegung kommen, naja, wir könnten noch ein bisschen pokern, denn beim HFC sind ja in der nächsten Saison mehr Sachen möglich durch diese 600.000, die da kolportiert werden. Also wie gesagt, das ist nicht offiziell bestätigt. Ich habe diese Zahl auch in der MZ nur gelesen, würde da auch nicht weiter drauf rumhacken. Fakt ist, es wird nur einen Hauptsponsor geben, das stimmt auf jeden Fall. Der Vertrag mit dem Alten läuft aus, da soll auch mittelfristig etwas passieren, da wird was präsentiert, das soll auch ein bisschen nett sein. Und da lass uns einfach mal überraschen. Du hast mich gefragt, wer es sein könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass es diese Verbundenheit gibt es ja allein schon durch den Stadionnamen Leuna Chemie, dass es da aus der Branche irgendwas sein könnte, ist aber wirklich alles nur im Reich der Spekulation. Genauso wird es ja auch einen neuen Ausrüster geben. Der wird sicherlich nicht so viel zahlen wie für RB Leipzig. Die haben ja auch einen neuen Ausrüster bekommen und kassieren einen dreistelligen Millionenbetrag dafür, dass sie jetzt diese, ich will es gar nicht nennen, diese Schuhfirma und diese Ausrüsterfirma tragen. Das ist schon wirklich absurd, so viel wird es beim HFC natürlich nicht sein, aber vielleicht kommt doch ein bisschen was zusammen.
Ich habe natürlich auch ein bisschen überlegt, wer denn neuer HFC-Sponsor sein könnte. Die Havak finde ich auch schön, irgendwie, wenn die Spieler dann immer geschlossen mit der Straßenbahn zum Spiel fahren. Wird allerdings schwierig, wenn dann außerhalb von Halle gespielt wird.
Angeblich habe ich ja gehört von einem HFC-Fan, dass er neulich Tarsis Bonga in der Straßenbahn gesehen hat, wie er mit der Straßenbahn fährt. Das wäre natürlich eine Sensation. Der erste HFC-Spieler, der als Straßenbahn fährt, muss ich recherchieren.
Der erste,
erinnere mich mal dran. Darf ich nicht? Ach, das ist doch deine Frage. Mensch, das muss man. Oh, das habe ich zu viel verraten. Scheiße.
Na, Schnitt. Schnitt. Ja. Kleiner Teaser auf das Ende dieser Folge. Ich mache aber trotzdem nochmal so eine Milchmädchenrechnung auf und sage, wenn man den Etat beim Klassenerhalt so belässt wie diese Saison und jetzt diese 600.000 Euro Steigerung gäbe, angenommen, das wäre jetzt wirklich so, auch wenn der HFC sagt nein, dann wäre man ja eigentlich, wenn man die weglassen würde, direkt schuldenfrei. Ne, wir haben ja dieses Minus, 560.000.
Das ist aber wirklich eine Milchmädchenrechnung, weil dafür kennt man die anderen Zahlen nicht genau. Aber gut, wenn das Marius Rudolf sagt, dann wird das schon so stimmen. Nein, ich weiß es nicht. Also das ist auch im Reich der Spekulation. Aber klar, wenn man es so einfach unterbrechen könnte, könnte das schon stimmen, wenn überhaupt alle Zahlen stimmen.
Ja, obwohl das wahrscheinlich auch wieder der einfache Blick auf diese Zahlen ist und da natürlich wahrscheinlich viel, viel mehr dahinter steckt und man jetzt nicht einfach sagen kann, wir streichen mal eine halbe Million irgendwo raus. Von daher, lassen wir uns überraschen, wie es kommt. Wir werden es erfahren. Der HFC wird sicherlich mitteilen. Dann gucken wir auch direkt weiter auf das Heimspiel gegen die zweite Mannschaft vom SC Freiburg. Am Samstag empfängt der Hallische FC das Schlusslicht der dritten Liga. Es wird also wieder ein Kellerduell, in das der HFC allerdings als Favorit gehen dürfte, obwohl Freiburg gerade eigentlich auch richtig gut drauf ist.
Ja, so ist es. Also Freiburg war lange mausetot, hat in den ersten 25 Saisonspielen gerade mal 2 Siege eingefahren. Jetzt aber aus den letzten 4 Spielen 3 Siege geholt, gegen Mannheim, gegen Ingolstadt, gegen Lübeck. Also die spielen sich so langsam wieder rein in diese Liga. Könnte zu spät sein, weil der Abstand doch schon sehr gewaltig ist. Aber durchaus nicht zu unterschätzen. Bräunig heißt er, der hat ja schon im Hinspiel gegen den HFC getroffen, hat jetzt gegen Lübeck 3-mal geknipst. Also dann ist es immer schwer zu sagen, was kommt von oben runter bei so einer zweiten Mannschaft. Wen stellt Christian Streich vielleicht auch ab, weil sie jetzt wittern, okay, wir könnten doch nochmal mit einer kleinen Siegesserie oben ranschnuppern. Also das wird nicht leicht für den HFC. Auch wenn du sagst, sie sind Favorit, das ist klar. Das würde ich auch so unterschreiben. Aber,
vor allem zu Hause, ne?
Ja, vor allem zu Hause. Aber ich glaube, man muss es so angehen, dieses Spiel, als würde man gegen den SC Freiburg spielen und nicht gegen den SC Freiburg 2, weil das kann immer so ein bisschen runterziehen. und vielleicht auch so agieren wie im Hinspiel.
Das Hinspiel in Freiburg, das konnte der HFC gewinnen, die 3 Punkte mitnehmen, hatte sich aber ganz schön schwer getan und damals war Freiburg deutlich schlechter drauf als aktuell. Wie gut sind deine Erinnerungen noch an dieses Hinspiel?
Ja, Tore habe ich noch vor den Augen. Denis Kopfball, dann Ausgleich Bräunig, dann der Elfmeter von Baumann, den er reingedrückt hat. Sie haben ja auch generell versucht, Freiburg so ein bisschen körperlich zu erdrücken. Das hat nicht immer geklappt, aber am Ende war es dann so ein Arbeitssieg. Es ging dann weiter nach Unterhaching und das Spiel wurde dann abgesagt. Aber egal, also Freiburg ist schlagbar und die letzten Leistungen muss der HFC sich immer wieder in Erinnerung führen. Und dann ist es klar, die Erwartungshaltung sind 3 Punkte. Mit diesem Druck muss die Mannschaft umgehen und das werden sie, glaube ich, auch.
Im Hinspiel hatte Nico Hug das erste Tor vorbereitet, die Flanke auf Tuna Denis, der dann ja, wie du gesagt hast, mit dem Kopf getroffen hat. Nico Hug wird jetzt fehlen gegen Freiburg 2, hat in Münster seine 5. gelbe Karte gesehen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man seinen Ausfall kompensieren könnte. Welche würdest du denn favorisieren?
Also, ich würde Brian Behrendt, der ja zuletzt in Münster wieder im Kader stand, in die Innenverteidigung stellen neben Lofolome, würde Niklas Landgraf rausziehen auf die linke Seite. Davor könnte wieder Jonas Niedfeld agieren, wir haben es angesprochen mit dieser flexiblen Fünferkette. Und da würde man 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man könnte Behrendt wieder ins Boot reinholen und könnte Niedfeld in der Startelf belassen. Klar, Behrendt, Lofolomo sind natürlich nicht so eingespielt. Landgraf hat in dieser Saison auch noch nicht Linksverteidiger gespielt, aber das hat er eigentlich im Blut. Das ist seine Grundposition, die er von klein auf gelernt hat. Er ist hinten sehr stabil, kann auch Flanken schlagen. Ich kann mich an Spielzeiten erinnern, da hat er etliche Torvorlagen gebracht. Also das ist meine Favoritenlösung und mit der sind 3 Punkte garantiert, Marius.
Aber ist jetzt natürlich die Frage, ob Brian Behrendt schon wieder über die volle Spielzeit spielen könnte. Ne? Sonst hätte man natürlich noch die Option, Haaland auf links zu stellen. Das hat ja auch schon ein paar Mal gut geklappt. Ich glaube, die am unwahrscheinlichsten ist die mit Tim Justin Dietrich. Der hat ja auch schon mal auf links gespielt.
Ja, das stimmt. Ja.
Auch möglich, ja. Ne? Aber wie gesagt, glaub sehr unwahrscheinlich. Hm.
Wahrscheinlich ist schon, hast Haaland links, ja. Und dann lässt du die Innenverteidigung so, weil sie ja wirklich bis aufs Gegentor gut gemacht haben. Aber ich verteidige trotzdem meine Variante. Und das ist möglich.
Absolut. Ist für mich auch die passendste Variante. Und dann können wir auch endlich mal sehen, wie Brian Behrendt dann aus 40 Metern so einen Freistoß reinhämmert.
Eben.
Und ich habe mal geschaut, es sind noch 5 weitere HFC-Profis mit 4 gelben Karten. Einmal Tuna Denis, auch Lukas Haaland, der eventuell spielt, Halimi, Landgraf und Niedfeld. Denen drohen also Sperren, auch wirklich allesamt recht wichtige Spieler, also auf die man dann auch im nächsten Spiel dann nicht gerne verzichten möchte. Das wäre dann ja das Spiel gegen Regensburg. 7 HFC-Spieler haben in dieser Saison bisher noch keine Karte bekommen. Und du musst mir jetzt nicht alle nennen, aber vielleicht kommst du ja auf den einen oder anderen. Hast du eine Idee? Wer ist für dich der Fairplay-Spieler beim HFC?
Oder vielleicht auch der zurückhaltendste? Kann man ja auch so
oder vielleicht auch einer, der nicht so oft spielt.
Also, Matthew Meyer hat keine gelbe Karte gesehen.
Ist richtig.
Jordi Wegmann?
Hatte, glaube ich. Oder
wirklich?
Taucht zumindest in meiner Auflistung nicht auf. Ich weiß nicht, ob der dann schon rausgeflogen ist, weil er ja nicht mehr da ist.
Okay, ja, ich wollte es mir einfach machen. Ich könnte natürlich jetzt bei Transfer mal gucken. Mache ich natürlich nicht, weil
obwohl
ich ehrlich bin.
Obwohl ist Jordi Wegmann noch da? Ich überlege gerade.
Ja, der hat in der Hinrunde gespielt, ist jetzt aussortiert. Crossdwaite.
Ah, nee, Jordi Wegmann ist aussortiert und Matthew Meyer ist aber schon weg. Also stimmt meine Argumentation schon mal nicht.
Welche Argumentation stimmt nicht?
Ja, dass ich gemeint habe, der ist nicht mehr da.
Ach so, okay, das meinst du, ja. Dann Crossdwaite.
Taucht bei mir auch nicht auf. Scheint auch
nicht. Naja, weil die alle aussortiert sind. Das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, wer nicht spielt. Du hast mir den Trichter gesagt, wer nicht spielt, der hat die größten Chancen, keine gelbe Karte zu bekommen.
Na gut, komm, ich löse mal auf. Also du hast richtig gesagt, Matthew Meyer, auf jeden Fall. Dann gucken wir noch auf die Berko tatsächlich auch nicht. Da können wir noch auf die Torhüter schauen. Sven Müller, keine gelbe Karte. Ja. Und auch einer der beiden Schulzes. Jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, welcher, aber ich glaube, es war
Philipp Schulz. Philipp Schulz hat gelb gesehen gegen Dresden wegen Zeitspiels. Ja.
Ganz genau, so sieht es aus. Dann haben wir noch Hasenhüttl. Ajani hat auch nicht so viel gespielt. Buliki hat ein bisschen gespielt, aber dann keine gelbe Karte gesehen. Und Tarsis Bonga auch noch ohne gelbe Karte, auch bei 1860 keine gelbe Karte gesehen. Und Stefan, wir haben schon gesagt, Brian Behrendt ist wieder zurück beim HFC, stand im Kader, hat jetzt noch nicht wieder gespielt nach seiner Verletzung. Damit abgesehen vom Langzeitverletzten Sebastian Jelinecki, alle HFC-Profis wieder fit. Also so viele Alternativen hatte es Reto Ristić dann auch lange nicht.
Ja, jetzt sind seine Moderationskünste gefragt, denn ein großer Kader bedeutet immer große Auswahl, aber auch potenziell viele enttäuschte Spieler, die es nicht mehr schaffen in den Kader. Das geht ja schon auf der Torwartposition seit der Verpflichtung von Philipp Schulze so, dass es da immer einen erwischt, der eigentlich potenziell oder Potenzial hätte, die Nummer 1 zu sein. Ja, also das ist jetzt die große Frage, wie bekommt das hin? Am besten natürlich über Erfolge. Erfolge schweißen zusammen. Misserfolge führen vielleicht auch zu Missgunst, aber da sind wir auch positiv. Also da muss man auch sagen, es sind alles Profis und irgendwie werden sie es schon hinbekommen, wenn sie mal auf der Tribüne sitzen. Dann ist ja das Einfachste, sich im Training anbieten durch Leistung, ne? Würde ich jetzt mal sagen, so als Ex-Profi, der ich nie war.
Wir merken uns das Spider-Man-Zitat: mit großer Macht kommt große Verantwortung, mit großem Kader kommt große Verantwortung.
Okay, wer hat das gesagt?
Das hat der Onkel von Spider-Man gesagt. Ist so, okay. Ein relativ okay. Bekanntes Zitat.
Okay.
Also zumindest für alle, die das kennen.
Ja.
So, wir gucken weiter. Gespielt wird wie schon am letzten Wochenende wieder Samstag 16:30 Uhr. Schöne Uhrzeit, finde ich. Und zumindest kann der HFC ja seine Heimserie nach den Siegen gegen Lübeck und Dresden ausbauen. Da hat man diese zwei Siege, jetzt hat man ja auswärts verloren. Meine Frage an dich, wie geht's aus?
3-0 für den HFC.
Okay, dann ist das gesichert. Hinspiel gegen Freiburg 2 war das erste Spiel in dieser Saison. Übrigens habe ich mir noch aufgeschrieben, in dem Jonas Niefeld wieder als Stürmer gespielt hat. Vielleicht darf er ja dann am Samstag auch wieder als Stürmer antreten, wenn Brian Behrendt jetzt auch zurück ist.
Vielleicht.
Wir werden es sehen. Vielleicht auch nicht. Damit sind wir durch für heute schon. Zum Abschluss, wie gewohnt, noch der Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast bei Apple, bei Spotify. Fast überall sind wir zu finden, natürlich auch in der ARD-Mediathek und auf der MDR-Website im Sport. Außerdem gibt es die Facebook-Gruppe, die heißt auch Bartkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren und auch eure Fragen an unseren nächsten Gast loswerden. Und es ist, ihr werdet es vermutet haben, Tarsis Bonga ist nächste Woche zu Gast. Wenn alles gut geht, ist so ausgemacht. Schreibt uns also gerne in die Gruppe, was ihr von ihm wissen wollt. Ich frage Stefan natürlich dann auch noch, was er wissen will. Hast du schon eine Frage parat?
Nee, natürlich. Straßenbahn musst du verifizieren. Fährt er Straßenbahn? Dann natürlich seine gelbe Kartenbilanz, die bei null steht. Und vielleicht was zum Bruder. Der ist ja Basketball-Weltmeister. Der andere spielt, glaube ich, auch Basketball, ne? Die beiden Brüder.
Genau, beide in der Bundesliga aktuell. Der eine bei den Bayern, der andere bei Rasta Fechter.
Dann will ich natürlich noch wissen, er ist ja tief religiös, hat wo irgendwie auch bei YouTube, habe ich gehört, irgendwie Videos und so. Das würde mich auch interessieren. Also da kannst du eine Menge fragen.
Das kriegen wir hin. Ich bin auch gespannt, was die HFC-Fans gerne wissen wollen. Das lassen wir natürlich dann alles einfließen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören heute und dann bis zum nächsten Mal mit Tarsis Bonga. Macht's gut und danke dir, Stefan.
Jo, gerne. Ciao, ciao.
Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.